Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hotels, Luxusressorts, Privatvillen mit Pool. Vor allem Touristenunterkünfte erobern Schritt für Schritt die Reisfelder. Wir sind wieder zurück auf Bali. Herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Lea Jansky. Viel Spaß beim vierten Teil meines Reisefeatures über den Massentourismus auf Bali. Durch die Bebauung der Reisfelder gehen immer mehr landwirtschaftliche Flächen verloren. Gleichzeitig wird das komplizierte Bewässerungssystem durch die Bauprojekte zerstört und die Wasserknappheit und die Privatisierung des Wassers auf Bali wachsen immer weiter. Ausländische Investoren beuten dabei oftmals die Einheimischen aus, um an Land zu kommen. Die BalinesInnen selbst haben meistens zu wenig Geld, um selbst zu bauen oder ihr geerbtes Land zu bewirtschaften. Aber mit den Reisfeldern geht nicht nur immer mehr paradiesische Natur, sondern auch ein Stück Kultur verloren. Denn die Reisterrassen stellen die Himmelstreppen zu den Göttern dar und sind den BalinesInnen heilig. Aber die Kultur muss nicht nur bei den Reisfeldern zurückstecken. Während ihr das letzte Mal in der Reihe Paradies Bali zerstörte Massentourismus die Insel all das schon erfahren habt, bin ich für heute der Frage nachgegangen, wie viel Einfluss hat der Massentourismus generell auf die Kultur Balis? Auf eine Kultur, die schon in den 1930er Jahren ein großer Anreizpunkt für viele Touristen war. Dass den BalinesInnen bewusst ist, dass ihre Kultur etwas sehr Wertvolles darstellt, zeigen meine Gespräche mit den Einheimischen, wie ihr das letzte Mal gehört habt. Bali ist die einzige Insel der 6000 bewohnten indonesischen Inseln, auf der nicht der Islam, sondern der Hinduismus vorwiegend ausgelebt wird. Die Balinesinnen und Balinesen sind überzeugt, ihre Kultur ist stark. Sie haben wenig Angst davor, die Touristen könnten Einfluss auf ihre Tradition und Kultur haben. Doch ich habe mich natürlich trotzdem gefragt, ist Balis Kultur wirklich unberührt vom Tourismus? Nicht nur für die Einheimischen, für Touristen ist Balis Kultur ebenfalls etwas Besonderes. Auch ich finde es während meiner Reise spannend, eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Daher besichtigen wir, wie auch viele andere Touristen, einige der balinesischen Tempel. Sie sind mittlerweile auch zu einer Touristenattraktion geworden und man bezahlt meistens zwischen 1 und 4 Euro Eintritt. Von den Einnahmen lassen sich immerhin die Tempel renovieren. Hier beten die BalinesInnen zu ihren Göttern, bringen ihre Opfergaben und halten Zeremonien ab. Stört es die Einheimischen dann nicht, wenn Touristen diese sakralen Orte überrennen? Ich habe mich mit Raka ein bisschen genauer darüber unterhalten. Ich treffe den Tourguide zufällig in einem ganz besonderen Tempel, dem Tirta Empul in der Nähe von Ubud. Dieser Tempel ist ein wahrer Touristenmagnet. Hier sollen die Touristen der balinesischen Kultur besonders nahe kommen und richtig eintauchen können. Denn im sogenannten Temple of Purification können Touristen an einem Reinigungsritual mit heiligen Wasserquellen teilnehmen. Die Attraktion muss im Voraus gebucht werden. Ein Guide führt die Touristen dann durch das balinesische Ritual. Die hinduistische Tempelanlage ist sehr weitläufig und ringsherum von einer Steinmauer eingegrenzt. Die wiederum ist von Palmen und anderen exotischen Pflanzen umgeben. Auf dem Gelände selbst gibt es mehrere unterschiedlich große Tempel. Sie werden alle von steinernen Götterfiguren geschmückt und die Streben der Strohdächer sind mit kunstvollen Goldbemalungen verziert. Als ich auf dem Tempelgelände bin, beobachte ich eine Gruppe, die ebenfalls an dem Reinigungsritual teilnimmt. Die TeilnehmerInnen tragen alle einen grünen Sarong, also ein langes Tuch, das als Rock um die Hüfte gewickelt wird und die Beine verdeckt. Zuerst müssen die Teilnehmenden ihre Opfergaben darlegen und damit ihren Respekt vor dem Tempel zeigen. Dafür haben sie im Voraus das typische Schälchen aus Bananenblättern gebastelt, in das sie Blüten, einen Keks und Reiskörner gelegt haben. Dieses Opferschälchen legen sie zu Füßen einer steinernen Götterstatue und beten anschließend kniend davor. Nach den Gebeten steigen die TeilnehmerInnen in ein großes Wasserbecken aus Stein. Das Wasserbecken ist durch Mauer nach außen von der weitläufigen Tempelanlage abgetrennt. An einer Mauer entlang des Beckens verlaufen 21 Wasserquellen, aus denen das heilige Wasser in das Bassin fließt. Nun reinigen sich die Teilnehmenden der Reihe nach an 10 der 21 Quellen. Dafür formen sie eine Schale mit ihren Händen und begießen ihren Kopf 3-mal mit dem Wasser aus den einzelnen Quellen. Quelle für Quelle durchlaufen die Teilnehmenden so das Reinigungsritual, bei dem sie schrittweise für Vergebung und ihre Fehler beten. Ich selbst nehme nicht am Ritual teil, bewundere aber den kunstvoll gebauten Tempel und die mystischen Steinstatuen. Als ich schon fast am Gehen bin, sehe ich Raka an einem Holztisch neben dem Eingang zu den heiligen Quellen sitzen. Raka freut sich, als ich ihn anspreche und beantwortet mir gerne ein paar Fragen. Der Balinese trägt ein dunkelgrün gemustertes Bandana über der Stirn, eine olivgrüne ärmellose Weste und eine schwarze Cargohose mit vielen Taschen. Er ist erst 18 Jahre alt und arbeitet bereits seit 4 Jahren als Tourguide. Während seines ersten Jahres auf der Highschool erkrankte sein Vater plötzlich schwer und musste sich operieren lassen. Raka entschied, er will seinem Vater helfen und für die Familie sorgen. Also entschloss er, Tourguide zu werden. Er holte sich Tipps von seinem Vater, der ebenfalls lange in der Tourismusbranche gearbeitet hatte. Raka informierte sich, las intensiv Geschichtsbücher und schaute Kochvideos auf YouTube, um sein Englisch zu verbessern. Nach und nach sammelte er so viel Wissen an und entwickelte ein Gespür dafür, was die Touristen interessierte. Heute, 4 Jahre später, ist Tourguide jedoch nur noch sein Nebenjob. Während Corona schaute er sich nach alternativen Jobs um und spezialisierte sich auf Fotografie. Trotzdem arbeitete er immer noch gerne nebenher im Tourismus. Raka liebt es, bei seinen Touren mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu kommen. Von ihnen kann er noch vieles lernen und sie bringen ihn auf neue Ideen und Perspektiven. Ich frage ihn, wie sich die balinesische Kultur von anderen unterscheidet.
Der Unterschied ist, dass es auf Bali keine Hochhäuser gibt. Es gibt hier mehr Bäume und man sieht mehr Reisfelder. Das liegt daran, dass wir auf Bali diese Dinge schützen. Denn hier leben wir nach Trihita Karana. Das sind die 3 Ursachen des Wohlbefindens. Der erste Teil von Trihita Karana ist die Harmonie mit den Göttern. Deshalb sieht man auf Bali viele Zeremonien, viele balinesische Paraden. Es gibt eine Menge Tempelfeste und Ähnliches. Der zweite Punkt ist die Harmonie zwischen den Menschen. Die Menschen auf Bali sind sehr freundlich. Solange du dich nicht mit ihnen anlegst, werden sie nett zu dir sein. Und das letzte ist die Harmonie mit der Umgebung oder der Natur. Deshalb gibt es auf Bali auch so viele Bäume. Bali ist immer noch grün, immer noch natürlich. Darum geht es uns Balinesen, weil wir unsere Kultur bewahren und uns nicht einfach der Globalisierung anschließen wollen. Denn mit all der Technologie, die wir jetzt haben, vergisst man schnell die eigene Kultur.
Glaubst du, dass das der Grund ist, warum Bali diese starke Kultur hat?
Ja, das ist der Grund, warum Bali eine starke Kultur hat. Wie du weißt, ist nur Bali zu 95% hinduistisch, nicht muslimisch wie das restliche Indonesien.
Was denkst du, warum besuchen so viele Menschen genau diesen Tempel hier?
Hauptsächlich, weil dieser Tempel berühmt dafür ist, dass man ein heiliges Reinigungsritual durchführen kann. Außerdem kommen viele Touristen in diesen Tempel, um den Präsidentenpalast zu sehen, der dort oben steht und 1957 von unserem ersten Präsidenten Sukarno gebaut wurde.
Hast du das Gefühl, dass die Touristen hier deine Kultur respektieren? Nehmen sie es wirklich ernst, das Beten und das heilige Ritual?
Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf das Ritual, aber manche auch nicht. Ich zwinge niemanden, an meine eigenen Überzeugungen zu glauben. Das bleibt ihnen natürlich selbst überlassen.
Findest du, dass die Touristen wirklich an dem Ritual interessiert sind, auch wenn das nicht ihre Religion ist? Also können sie einfach so für 30 Minuten, eine Stunde in das Ritual eintauchen, obwohl sie eine andere Religion haben?
Naja, solange sie es auf die richtige Art und Weise tun. Das Reinigungsritual ist universell. Jeder kann es tun. Es spielt keine Rolle, welche Religion man hat, welche Kultur man hat oder woher man kommt.
Erleben die Einheimischen das Ritual denn hier auch?
Für dieses Ritual kommen Leute aus ganz Bali. Der Unterschied ist, die Einheimischen fühlen sich normalerweise vor Ort etwas von dem heiligen Wasser ab, weil wir auf Bali alle einen Familientempel haben. Sie nehmen das Wasser damit nach Hause und verwenden es zu religiösen Zeremonien.
Fühlt der Einheimischen euch manchmal vielleicht ein bisschen genervt davon, dass dieser heilige Ort hier so überlaufen ist? Würdet ihr es manchmal vielleicht vorziehen, diesen Tempel für euch alleine zu haben?
Ich meine, es gibt eine Menge anderer Tempel auf Bali. Ich ärgere mich jetzt nicht über die vielen Touristen.
Die Einheimischen stören die Touristen an diesem heiligen Ort scheinbar nicht. Doch wie empfinden die Touristen das Ritual? Haben sie das Gefühl, Balis Kultur dabei näher zu kommen? Roberta Michele aus Italien hat am Reinigungsritual teilgenommen.
I really appreciate the guide that followed us during the visit, since it was.
Ich schätze den Guide sehr, der uns durch den Tempel geführt hat, denn es ging nicht so sehr um Religion, sondern eher um Kultur und Wohlbefinden. Und es war wirklich inspirierend, was er darüber erzählt hat, wie man diese Reinigungserfahrung lebt, wie man mit der Welt in Beziehung tritt, immer genießt, was man tut und dankbar für die Dinge ist, die einem passieren.
Be thankful to things that happen to you.
Das Ritual geht über die Kultur hinaus und jeder kann es unabhängig von der Religion durchführen. Trotzdem kann man nur gegen Geld an dem Ritual teilnehmen, was das Ganze eher zu einer Attraktion macht als zu wahrer Kultur. Fühlt es sich trotzdem für die TeilnehmerInnen echt an?
In diesem speziellen Fall jetzt habe ich es nicht als touristische Attraktion empfunden, da es zwar alles organisiert war, aber auch vollständig von Einheimischen, vollständig von Hindus. Es war nicht direkt als etwas Touristisches dargestellt. Außen herum um den Tempel mit den Verkaufsständen und so weiter war es schon sehr touristisch, aber drinnen authentisch.
Roberta Michele ist zufrieden mit dem Reinigungsritual. Für sie ist es ein Stück der Kultur Balis. Obwohl die Tempelanlage insgesamt zu überlaufen ist von Touristen, so finde auch ich es schön, dass hier Menschen aus aller Welt mit unterschiedlichen Religionen alle gemeinsam dieses Ritual erleben. Und auch wenn der hinduistische Reinigungstempel eine riesige Touristenattraktion und eine Geldquelle für die BalinesInnen darstellt, so scheinen die Fremden hier trotzdem noch keinen Einfluss auf die Kultur zu haben.
Knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead.
Karma, ein Song des britischen Musikers John Lennon. In dem Song geht es darum, dass alles, was eine Person tut, auch Konsequenzen hat und man deshalb miteinander respektvoll umgehen sollte. Auch Raka hat mich in unserem Gespräch auf diesen wichtigen Punkt der Kultur Balis aufmerksam gemacht. Trihita Karana, quasi der Lebensgrundsatz der Balinesinnen und Balinesen. Wie Raka erklärt hat, wollen die Balinesinnen immer im Einklang und in Harmonie mit ihrer Umgebung sein, was dem Karma-Grundsatz im Hinduismus entspricht. Hier wäre zunächst die Harmonie mit der Natur. Das erklärt, weshalb es für die Kultur und die Einheimischen umso schlimmer ist, wenn ihre heiligen Reisfelder und allgemein ihre gesamte fruchtbare Natur durch immer mehr touristische Bauprojekte verloren gehen. So können sie diesen Einklang mit der Natur irgendwann nicht mehr erfüllen, was ihre Kultur und ihren Glauben beeinträchtigt. Denn im Hinduismus gilt, wer etwas Schlechtes oder Gutes tut, dem widerfährt auch etwas Schlechtes oder Gutes. So fürchten viele Einheimische, dass die Hexen, Geister und Götter ihnen Schlechtes antun könnten, wenn sie nicht versöhnlich mit der Natur leben. Oder vielmehr dieser Einklang durch die Touristen und die Bauprojekte gefährdet wird. Als nächstes die Harmonie mit den Göttern. Auch dieser Grundsatz ist offensichtlich auf Bali. Das ist traditionelle balinesische Gamelan-Musik. Sie klingt oft aus hinduistischen Tempeln. Die BalinesInnen spielen sie auf Gongs und anderen Metallophonen. Gamelan ist ein zentraler Teil der balinesischen Kultur und begleitet häufig wichtige religiöse Zeremonien. Allgemein beten die Einheimischen mehrmals am Tag zu ihren Göttern und bringen ihnen Opfergaben bei. Dazu flechten sie wie auch die Touristen beim Reinigungsritual Opferschälchen aus Bananenblättern. Es sind kleine quadratische Schälchen, die sie mit kleinen Keksen, Reiskörnern, Blüten, Blumen oder anderen Kleinigkeiten bestücken. Die Schälchen stellen sie dann vor ihre Wohnung auf den Boden oder an den Fuß von steinernen Götterstatuen in Tempeln. Nebenher zünden sie ein Räucherstäbchen an oder stecken es mit in das Schälchen. So durchzieht häufig ein würzig-süßlicher Duft die Straßen und wir können beim Erkunden der Insel an vielen Stellen die bunten Opferschälchen bewundern. Die Zeremonien sind von Dorf zu Dorf verschieden und nur an großen Feiertagen feiert wirklich die ganze Insel gleichzeitig. Findet eine Zeremonie statt, so kleiden sich die Männer immer traditionell in weiße Gewänder und mit einem Turban. Die Frauen tragen meist einen bunten Sarong, also einen Wickelrock. Ich stelle schnell fest, die Kultur hat für die BalinesInnen absolute Priorität. Hier spürt man definitiv noch keinen Einfluss des Massentourismus auf die Kultur, denn die gemeinsamen Zeremonien und ihre Gemeinschaft sind den Einheimischen wichtiger als Geld einzunehmen, weshalb sie strikt ihre Lokalitäten an diesen Tagen für die Touristen schließen. Und das, obwohl es echt viele Zeremonien sind. Suja erklärt mir:
For us, a culture is like part of our life.
Für uns ist Kultur wie ein Teil unseres Lebens. Kultur ist die Art und Weise, wie wir ein besseres Leben führen. Auf Bali feiern wir sehr viele Zeremonien. Von einer täglichen Zeremonie über eine wöchentliche Zeremonie bis hin zu einer 70-jährigen Zeremonie. Das sind unsere Aktivitäten der Kultur hier, besonders für die Religion.
Die BalinesInnen sind sehr stark in ihrer Gemeinschaft verwurzelt. Durch die viele gemeinsame Zeit, die sie durch ihre kulturellen Zeremonien verbringen, ist das gesamte Dorf eigentlich wie eine große Familie. Als eingewanderte Person aus dem Ausland ist es deshalb oft nicht so einfach, auch daran teilzuhaben. So richtig Mitglied der Gemeinschaft kann man eigentlich nur werden, indem man zum Hinduismus konvertiert und auch an den traditionellen Festlichkeiten teilnimmt. Erst dann profitieren auch außenstehende Nicht-BalinesInnen wirklich von dem engen Zusammenhalt der Gemeinschaft. Trotzdem bekommt man auch als Tourist die Hilfsbereitschaft der Balinesinnen und Balinesen zu spüren. Der dritte Grundsatz von Trihita Karana: Einklang und Harmonie mit den Menschen. Die Balinesinnen und Balinesen sind meist sehr freundlich. Ich fühle mich ab dem ersten Tag sehr willkommen. Die Einheimischen sind auch sehr hilfsbereit, was ich ebenfalls sehr zu schätzen weiß. Anfangs war ich noch misstrauisch und konnte die Freundlichkeit nicht direkt einschätzen. Sind diese Menschen wirklich so nett, offen und herzlich? Oder sind sie das nur zu uns Touristen, weil sie mit uns ihr Geld verdienen wollen? Doch rasch wird mir klar, vielen BalinesInnen zu eigen ist eine harmonische Aura, ein großer Pluspunkt, der ebenfalls viele Reisende anlockt.
I think because the people is very kind, they are helpful.
And also in here,
lot of people is like friendly, like not lot of crimes. Of course, because of our welcoming and then our to make the guests here to be a family here.
Und was sagen die TouristInnen dazu?
Ich habe mich auch oft mit den Inhabern von den Hotels oder Hostels unterhalten. Die sind super lieb. Also man hat das Gefühl, sie freuen sich, dass Leute an der Kultur interessiert sind und dass man auch irgendwie Sachen erfahren will, auch über die Religion oder die unterschiedlichen Religionen hier etc.
The nicest people I've ever met. So friendly, very helpful, really great people.
It's the people. They are so from the heart and the high ceiling.
People have been really, really nice and we feel like everyone just wants to help.
Wie alle anderen Touristen, die ich treffe, empfinde auch ich diese Nettigkeit. Und auch wenn ich die Einheimischen direkt anspreche und mich für kleine Interviews mit ihnen unterhalten möchte, sind alle sehr offen und erzählen mir gerne mehr über ihre Kultur und ihre Haltung zum Tourismus. Diese Offenheit ist in Indonesien jedoch nicht überall so. Oka ist Surflehrerin Kuta, einem der meistbesuchtesten Orte auf Bali. Ursprünglich kommt er aber von Sumatra, einer Insel nordwestlich von Bali. Er kennt aber noch mehr von den anderen indonesischen Inseln. Oka ist circa 30 Jahre alt, trägt eine schwarz getönte sportliche Sonnenbrille, braune Badeshorts und ein hellblaues Neoprenshirt. Er sagt, im Vergleich zur Nachbarinsel Lombok seien die BalinesInnen
just open-minded. But in Lombok, they are not open-minded enough. So that's why their tourism is not growing.
Diese Offenheit auf Bali treibt den Tourismus stark an. Natürlich steigert es gleichzeitig den Profit. Trotzdem fühlt sich die Nettigkeit und Offenheit der Balinesinnen für mich immer ehrlich an. Tourguide Julius aus Ubud.
Because in our school here, this in the school also we learn about the Hindu.
In der Schule lernen wir auch etwas über die Hindu-Religion. Der Lehrer bringt uns bei, was es heißt, offen zu sein, wie man sich um Menschen kümmert und wie man mit der Natur umgeht.
Leben nach Trihitakarana bedeutet, in Harmonie zu sein, mit den Menschen, der Natur und den Göttern. Doch auch wenn es für mich scheint, als lebten die BalinesInnen nach dieser Lehre, frage ich mich immer wieder, beeinflussen die Touristen die Kultur wirklich überhaupt nicht? Die balinesische Kultur ist täglich so vielen verschiedenen Menschen aus aller Welt mit den unterschiedlichsten Hintergründen und anderen Religionen, Traditionen und Kulturen ausgesetzt. Hat sich die Kultur wirklich seit Beginn des Tourismus überhaupt nicht verändert? Um das herauszufinden, bin ich an den Ort in Bali gereist, der besonders überlaufen ist von Touristen und gleichzeitig aber einer der kulturellsten Orte sein soll.
Spirituelle Magie, traditionelle Musik aus Tempeln, klassische balinesische Massagen, Yogakurse, indonesische Kochkurse und unzählig viele Tempel, die sich hier zwischen die Souvenirshops und die Restaurants einreihen. All das kann man hier erleben. Wir sind im Zentrum der Kultur, nämlich in Ubud. Hier kommen unfassbar viele Touristen her, um sich selber zu finden, um in die Kultur einzutauchen, um dem Hinduismus nahe zu kommen und einfach mal wirklich was komplett anderes zu erleben. Neben der Kultur ist man hier aber auch direkt in der Natur, die auch sehr viele Menschen hierher lockt. Ubud liegt nämlich ziemlich in der Mitte von Bali und man ist, sobald man eigentlich aus der Stadt rausfährt, direkt im Dschungel. Hier gibt es enge, kurvige Straßen. Wenn man sich nach links und rechts umschaut, ist alles wild bewachsen mit Palmen und exotischen Pflanzen. Ab und zu hüpfen Affen über die Straße, es hängen viele Lianen von den Bäumen. Andererseits hat man auch immer wieder einen weiten Blick über saftig grüne Reisfelder, die alle umrahmt sind von Palmen. Also eine Natur insgesamt, wie wir sie überhaupt gar nicht kennen, die für uns wirklich etwas Besonderes darstellt. Und genau diese Natur und die Kultur lockt unfassbar viele Touristen eben nach Ubud. Diesen Tourismus merkt man auch in der Stadt. Es ist unfassbar viel los hier auf den Straßen. Unzählige Roller und Taxen, Souvenirshops, Restaurants, sehr viele Reisebüros hier auch oder kleine Stände, die Tagesausflüge anbieten wie Rafting oder die Besichtigung von Reisfeldern oder auch die Teilnahme an klassischen Zeremonien in Tempeln. Aber weil halt gleichzeitig neben der wundervollen Natur und Kultur auch hier alles so touristisch ist, frage ich mich, ist es hier wirklich Kultur oder sind es alles nur Touri-Attraktionen? Wie nahe kommt man den klassischen Traditionen denn hier in Ubud wirklich?
Ubud ist einer der Touri-Hotspots auf Bali. Kuta und Canggu lockt die Touristen zwar mit Surfen und Partys, aber die Stadt in der Mitte von Bali hat andere Vorzüge, Surflehrer Oka.
Wie die Balinesen beten, was sie im Tempel tun, das ist es ja, was die Touristen sehen wollen. Das ist der Grund, warum sie zum Beispiel zum Heilen gehen wollen. Denn in Ubud kann man eine Aura spüren. Es ist spirituell. Man kann meditieren, man kann Yoga machen. Es gibt dort viele spirituelle Lehrer. Das ist es, was Bali verkauft.
All das hat vor allem in den letzten Jahren nochmal einen besonderen Schub erhalten. Auf Instagram findet man zahlreiche Fotos von Ubud, von posierenden Touristen mit Affen im Monkey Forest, vor gigantischen Wasserfällen mitten im Dschungel, in den saftig grünen Tegala-Langreisterrassen oder meditierend beim Yoga auf einem Bambusbaumhaus mit Ausblick über die Reisfelder. Für mich war Ubud ebenfalls einer der einprägendsten Orte meiner Bali-Reise. So auch für Claire aus England und für Mareike aus dem Breisach.
Ich muss sagen, in Ubud hat es uns am schönsten gefallen, weil man da einfach viel unternehmen konnte. Wir haben Roller gemietet, sind so Wasserfällen eine Stunde gefahren. Es war einfach so abwechslungsreich, so die Natur.
Ubud was lovely, because that's very local. And so a lot of the local people and some of their ways of life.
Die Tempel, was man anschauen konnte, da gab es so halt viel Sightseeing.
Viele Touristen haben in Ubud das Gefühl, mehr von der balinesischen Kultur mitzubekommen. Dafür sorgt vor allem ein ganz besonderes Event.
Ein Highlight, das man hier mitgemacht haben muss, wenn man der balinesischen Kultur und dem Hinduismus wirklich nahe kommen möchte und so einen Hauch von klassischen Traditionen mitnehmen will als Tourist, ist hier der Ketchak Dance, ein sogenannter Feuertanz, der hier traditionell in den Tempeln aufgeführt wird von den Balinesen. Und wir haben uns dafür gerade für heute Abend Tickets bei Suchaf gekauft. Er verkauft diese Tickets hier in seinem klassischen, traditionellen, blauen, balinesischen Gewand vor einem Tempel. Er ist gerade noch damit beschäftigt, an andere Touristen diese Tickets für heute Abend zu verkaufen. Aber ich werde ihn jetzt gleich mal fragen, um was geht es eigentlich in diesem Ketchak Dance heute Abend?
Der Feuertanz ist ein Teil der Kultur, die wir hier in Ubud haben. An dieser Aufführung nehmen mehr als 100 Leute teil. Sie bewegen sich in einer bestimmten Art und Weise, sie sitzen im Kreis, sie tanzen und machen Musik nur mit ihren 100 Stimmen. Hier könnt ihr den traditionellen Tanz mit 100 Tänzern sehen, die die Ramayama-Sage aufführen und sich um ein Feuer in Trance tanzen.
Kommen da viele Leute hin? Ist das eine große Touristenattraktion?
Der Ketchak-Tanz ist eine der berühmtesten Attraktionen in Ubud. Normalerweise kommen etwa 200 Zuschauer pro Vorstellung.
Abends ist es schließlich soweit. Um 18 Uhr geht auf Bali die Sonne unter. Um 19 Uhr ist es bereits dunkel. Die Aufführung der Ramayana-Story beginnt. Wir sitzen gespannt mit vielen anderen Touristen in einer Tempelanlage. Der Tempel ist direkt an der Straße gelegen. Backsteinmauern schirmen ihn von den vorbeifahrenden Autos ab. Das Publikum sitzt an den Seiten auf Stuhlreihen verteilt. Hinter der Mauer sieht man durch die offenen Tore ab und zu die TänzerInnen in ihren bunten Gewändern vorbeihuschen. Dann geht es auch schon los. Unzählige balinesische Männer in schwarz-weiß karierten Hosen und mit einer roten Blüte im Haar kommen nach und nach ins Innere des Hofes. Sie wackeln mit ihren Händen und Köpfen und singen unfassbar schnell hintereinander Ketchak. Nach kurzer Zeit setzen sie sich alle singend im Schneidersitz in einen Kreis und kippeln immer noch mit ihren Händen und Köpfen und wippen von links nach rechts. In der Mitte des Kreises findet nun das Schauspiel statt. Es gibt zwei balinesische Tänzerinnen in gelben, prachtvollen Kleidern und mit aufwendigem Make-up im Gesicht. Ihre Lippen sind rot und ihre Augen dunkel geschminkt. Die Balinesinnen tanzen graziös zum Gesang der Männer. Außerdem treten auf ein verkleideter Affe, eine Hexe und ein König. Alle in aufwendig genähten bunten Kleidern und mit kunstvoll geschnitzten Holzmasken. Über eine Stunde wird die Ramayana-Saga aufgeführt. Ursprünglich geht der Ketchak-Tanz auf das alte balinesische Ritual Sangyang zurück. ...1930 fand die erste Ketchak-Dance-Aufführung statt, nachdem Walter Spies gemeinsam mit dem balinesischen Tänzer Vajan Limbak die Dramaturgie dafür entwickelt hatte. Von Walter Spies habt ihr schon in der ersten und dritten Sendung gehört. Er war ein deutscher Künstler, Globetrotter und Abenteurer. Er ist bereits Mitte der 1920er Jahre nach Bali gekommen, um in Bali zu leben. In Ubud gründete er den sogenannten Bali Circle, ein kultureller Kreis für westliche Reisende. Als Dramaturg des Kecak Dance übte er massiv Einfluss auf die Kultur des balinesischen Tanzes aus. Was heute die Reiseführer vor Ort als traditionell bezeichnen, ist also im Grunde genommen eine Erfindung eines westlichen Reisenden und geht gerade einmal 90 Jahre zurück. Seit seiner Uraufführung im Jahr 1930 wurde der Kecak-Tanz immer berühmter und ist heute eine beliebte Touristenattraktion. In den Reiseführern kann man jedoch nichts über die genauen Ursprünge lesen. Die Touristen sind also überzeugt, der Kecak-Dance ist wahre Tradition. Das gesamte Schauspiel ist auf Balinesisch, sodass sich die ZuschauerInnen nur an der Erzählung im Begleitheft orientieren können. Aber auch ohne etwas zu verstehen, ist die Aufführung sehr eindrucksvoll. Ich habe wirklich das Gefühl, in eine komplett andere Welt einzutauchen. Zwar sind die balinesische Kultur, ihre Tradition und auch diese Aufführung so komplex, dass alles für Touristen nur sehr schwer zu greifen ist, aber man hat das Gefühl, mehr von der Kultur mitzubekommen als lediglich bei der üblichen Tempelbesichtigung. Wie hat dir der Kecak-Tanz gefallen?
Ich mochte es sehr. Gut, sehr gut. Es ist sehr beeindruckend. Es ist so typisch und unglaublich. Ja, es war wirklich gut. Es war inspirierend, ihre lokalen Traditionen in ihrem typischen Umfeld zu sehen.
Warum hast du dir den Tanz denn angeschaut?
Ich wollte etwas machen, das auf Bali ziemlich traditionell ist. Weil ich denke, dass es typisch ist. Und wenn wir auf Bali sind, gehört es dazu, ihn anzuschauen.
Glaubst du, es ist mehr Show oder echte Tradition?
Echte Tradition, 100%. Das sieht man an der Konzentration der Tänzer. Ich denke, es ist Tradition, aber auch Show. Aber das ist normal wegen den vielen Touristen. Es muss Tradition sein. Man kann in ihren Gesichtern sehen, dass es Leidenschaft ist. Ich komme aus Wales, wo wir Chöre haben, in denen wir gemeinsam singen. Und es kommt ebenfalls einfach von Herzen.
Alle Leute sagen, dass die balinesische Kultur sehr stark ist. Findest du, sie haben recht?
Oh ja, sie haben Stolz. Sie haben Leidenschaft. Und das zeigt sich auch darin, wie sie uns als Touristen behandeln.
Cosimo weiß genauer Bescheid. Er kommt ursprünglich aus Italien, wohnt aber seit 15 Jahren mit seiner Frau auf Bali. Den Tanz hat er gemeinsam mit seiner Nichte angeschaut, die gerade zu Besuch ist.
Die Aufführung ist für den Ortsvorsteher und das Dorf schon eine Möglichkeit, Einnahmen zu machen und die Stadt zu unterstützen. Natürlich ist es Tradition, aber andererseits auch extra für die Touristen. Sie führen es hauptsächlich für die Touristen einmal pro Woche auf, was, denke ich, in Ordnung ist. Die traditionelleren und tiefgründigeren Aufführungen hingegen finden in Tempeln für Zeremonien wie die Vollmondzeremonie, Kalangan und Kunigan statt.
Der Kecak-Tanz und das Schauspiel sind also perfekt eingespielt und extra für die Touristen konzipiert. Die traditionelleren Aufführungen ohne touristisches Publikum sind oft nicht ganz so perfekt inszeniert, liegen sie näher an der tradierten Überlieferung. Doch ganz gleich, welche Aufführung, Cosimo ist trotzdem überzeugt, dass der Kecak-Tanz ein wichtiger Teil der Kultur ist. Und die Kultur steht für die BalinesInnen über allem.
Sie ist absolut in ihrem Lebensstil verwurzelt. Sie geben sie nicht auf. Es gibt nichts, was darüber steht. Zeremonien, religiöse Traditionen, die Gemeinschaft, das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Das steht an erster Stelle, vor Geld und vor allem, was nicht mit dem Leben verbunden ist.
Schau hin oder her, ich habe trotzdem den Eindruck, durch den Kecak-Tanz eine ziemliche Portion Kultur mitbekommen zu haben. Wie auch beim Temple of Purification haben die Touristen hier die Möglichkeit, in einen Teil der balinesischen Traditionen einzutauchen. Dennoch sehe ich, dass sowohl das Reinigungsritual im Tempel als auch der Kecak-Dance beide sehr überlaufende Touristenattraktionen sind. Solche Attraktionen schaffen offenbar Arbeitsplätze. Zugleich bringen sie Geld für die Einheimischen und für die Erhaltung der Kultur ein. Aber vom Geld abgesehen, für folgende Frage konnte ich immer noch keine Antwort finden. Haben die Touristen wirklich keinen Einfluss auf die Kultur? Ich höre mich bei den Einheimischen um.
Ich glaube, unsere Kultur ist immer noch stark. Wenn Touristen nach Bali kommen, ist das kein Problem, weil Bali Bali ist. Wir entfernen uns nicht von unserer Kultur.
Künstler Madema Ko aus Ubud sieht keinen Einfluss der Touristen auf die balinesische Kultur. So auch Surflehrer Oka.
I'm totally give applause to young generation in Bali. I give totally give applause.
Mein Beifall gehört der jungen Generation. Die finde ich echt super. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon Touristen hierher kommen, aber ihre Mentalität ändert sich nicht. Die junge Generation pflegt immer noch ihre Traditionen, zum Beispiel im Tempel. Sie beten, sie singen Lieder. Ihre Kultur ist immer noch lebendig.
They're praying, they're singing, some art singing, their culture still alive.
Doch dass die Kultur noch so ausgelebt wird, ist nicht überall in Indonesien so.
In anderen Städten ist das anders. Ich zum Beispiel bin in Jakarta geboren und aufgewachsen, der Hauptstadt von Indonesien. Mit der Tradition der Leute geht es dort steil bergab. Sie passen sich immer mehr an den westlichen Stil an.
Auf anderen indonesischen Inseln spüre man laut Oka also doch den Einfluss der Touristen. Die Kultur und die jüngere Generation beginnen sich hier zu verändern. Gleichwohl lassen meine Gespräche mit den Einheimischen oftmals eine andere Wahrnehmung erkennen als die von Außenstehenden. Nina, die Besitzerin des Concept Stores Good Stuff in Ahmed, ist zum Hinduismus konvertiert, als sie nach Bali ausgewandert ist und ihren balinesischen Mann Odi geheiratet hat.
Man muss sagen, auf Bali, es gibt halt viele, viele Expats, die hier Langzeit leben. Und ich glaube, die beeinflussen die Kultur schon sehr. Ich glaube nicht, dass sie irgendwann ihre Religionen und ihre Traditionen verlieren werden. Das glaube ich nicht. Aber man merkt schon, dass alles westlicher wird. Aber das sind die Medien, das ist Internet, das ist Instagram, das ist Facebook, was auch immer. Bali wächst auch mit der Welt. Bali ist nicht mehr so weit ab vom Schuss, wie sich die meisten vielleicht vorstellen, glaube ich.
Dass sich die kleine Insel teilweise verändert, sei normal. Doch ob dieser Wandel, der auch mit den sozialen Medien einhergeht, wirklich der Standard oder vielleicht nicht doch eher negativ ist, darüber scheiden sich die Meinungen. Vor allem in dicht besiedelten Regionen und Touri-Hotspots ist die Kultur sehr wohl gefährdet, findet Christina Schott. Sie ist Weltreporterin, hat selbst 20 Jahre in Indonesien gelebt und auch auf Bali viel recherchiert. Dadurch hat sie die Veränderungen durch den Tourismus mitverfolgt. Sie hat braune, kurzgeschnittene, lockige Haare und trägt eine braune Brille mit rechteckigen Gläsern. Ich unterhalte mich mit ihr online über Zoom.
Zum Beispiel die Entwicklung in Ubud zu diesem Yoga-Esoterik-Hub, das ist komplett von außen gekommen. Da sind Leute hingekommen, die fanden diese Kultur so toll mit den Tänzen und den hinduistischen Riten und so weiter und haben das dann quasi selber weiterentwickelt. Das passt sie ganz gut. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Ursprünglichen zu tun. Also da sind jetzt viele drauf aufgestiegen und ich kenne viele Indonesier, die inzwischen genauso ticken, aber das ist eine junge Generation. Das ist komplett aus dem Westen gekommen.
Die Weltreporterin geht sogar so weit zu sagen,
es wird alles zugebaut, der Charme geht verloren und übrigens auch dann die Kultur, weil die nur noch quasi wie so ein Schauspiel läuft. Während die ja in den Dorfgemeinschaften schon noch sehr echt ist, wenn man da mal reingeht.
Generell wird die Kultur also an die Touristen angepasst. Umso attraktiver die Aufführungen und Angebote für die Reisenden sind, desto mehr Geld bringen sie. Egal, ob die Attraktionen dann noch wirklich traditionell balinesisch oder vielmehr eine Abwandlung davon sind. Surflehrer Paul Hamilton aus Kuta sieht das sogar noch drastischer.
Die Kultur von Bali ist eigentlich schon vor langer Zeit verloren gegangen, ab dem Zeitpunkt, als Hotel, Villen und Bauprojekte entstanden. Aber die Sache ist die, dass das niemand aufhalten kann, weil das Geld dahinter einfach zu groß ist.
Vor allem an Orten wie Ubud ist Balis Kultur bereits nicht mehr das, was sie zu Beginn des Tourismus in den 1920ern war. Den Hype, dass man auf Bali wahre Kultur erleben, man sich mit Yoga und Meditation selber finden und spirituell inspirieren lassen kann, den hat die kleine Insel hauptsächlich durch die sozialen Medien erfahren. Wie schon damals Margaret Mead und Gregory Bateson sollte man sich daher als Tourist eher von den großen Orten wie Ubud entfernen und vielmehr die kleinen Dörfer aufsuchen, wenn man sich wirklich für die Kultur Balis interessiert. Auch Tauchlehrer David Shaw hat diese Erfahrung gemacht. Er ist vor 12 Jahren von England nach Bali ausgewandert und hat gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Tauchschule in Ahmed, einem ruhigen Küstenort an der Ostküste Balis. Er ist weltweit schon viel umhergereist.
Tourismus neigt dazu, Kultur zu zerstören. Ich habe das in vielen anderen Ländern gesehen. Wenn man zum Beispiel als Tourist nach Ägypten reist, genießt man nicht unbedingt den Kontakt mit Ägyptern. Aber wenn man sich abseits der Touristengebiete bewegt, lernt man die einheimische Kultur besser kennen und kann sie besser erleben.
Doch auch wenn Balis Kultur in den abgelegenen Dorfgemeinschaften noch intakt ist und der Tourismus dort noch keinen Einfluss auf die kulturellen Zeremonien, Tänze und Aufführungen hat, so hat der Tourismus trotzdem bereits die gesamte Insel im Griff. Denn er breitet sich immer weiter aus und irgendwann werden auch die abgelegenen Dörfer immer mehr von den Touristen belagert sein. Schweizerin Sophie vom Pelangi Beach Resort aus Amet ist wie Nina von Gustav ebenfalls zum Hinduismus konvertiert, als sie ihren balinesischen Mann Vajan geheiratet hat. Sie sieht den Wandel in der Kultur als Gefahr.
Ich denke, man muss schon vorsichtig sein, die Kultur etwas zu schützen, weil sie leben so wie in einem Doppelleben jetzt. Sie haben einerseits Traditionen, 5 Generationen in einer Familie jetzt. Die Groß- und Urgroßeltern leben wie vor 1000 Jahren. Und die jungen Kids wollen wie westliche, also jetzt nicht westliche, aber so moderne Kids leben. Und das führt zur Verwirrung in der Familie oder allgemeinen Kultur. Also ich denke, da müsste man schon helfen mit Bildung.
Wie auch in Sachen Müll und Umwelt sollte auch einiges für die Kultur an Aufklärung stattfinden. Die junge Generation muss verstehen, dass sie ihre Kultur genauso wie die Natur schützen sollte. Der 18-jährige Tourguide Raka hat hier einen ganz besonderen Ansatz.
Wir leben unsere Kultur nicht direkt aus, weil so viele Touristen nach Bali kommen. So viele westliche Leute reisen hierher, deshalb müssen wir uns in westliche Leute verwandeln. Es macht keinen Sinn, Balinese auf Bali zu sein. Es geht nur darum, die eigene Kultur zu schützen.
Die Anpassung an die westlichen Touristen, die man bei vielen Balinesinnen und Balinesen beobachten kann, ist also vielmehr zum Schutz der Kultur. Doch um überhaupt den Tourismus auf Bali so gewährleisten zu können, wie er aktuell ist, gibt es noch größere Änderungen und Anpassungen, die sogar Regeln und Gesetze betreffen.
Es ist teilweise sehr strikt, was Alkoholverkauf angeht. Es ist in Bali alles gelockert, weil sie genau wissen, dass die westlichen Touristen nicht mehr so zahlreich kommen, wenn sie keinen Alkohol mehr kriegen. Du wirst auch in Bali nicht sofort verhaftet, wenn du in Bikini am Strand liegst. Das würde dir in Java schon passieren.
Christina Schott kennt die Unterschiede zwischen den indonesischen Inseln genau. Sie hat schließlich schon über 20 Jahre in Indonesien gelebt. Die Balinesinnen und Balinesen machen in ihren kulturellen Regeln also extra Ausnahmen für die Touristen. Und auch selbst halten sie sich teilweise nicht mehr so streng an das Alkoholverbot, was wir häufig beobachten können. Insgesamt stelle ich nach meiner Reise fest, auch wenn es die Balinesinnen und Balinesen teilweise leugnen, nicht wahrhaben wollen oder vielleicht auch einfach ignorieren, die Touristen haben definitiv einen Einfluss auf die Kultur Balis. Sowohl auf die Regeln als auch auf die Ausübung der Kultur und der Traditionen. Viele kulturelle Aufführungen, wie auch der Ketchak Dance, sind daher mittlerweile eine Anpassung an den Tourismus und eine gute Einnahmequelle. Und auch wenn für viele Einheimische nach wie vor ihre Kultur mit all den Zeremonien und Feierlichkeiten an erster Stelle steht, so ist es vielleicht auch hier eine Frage der Zeit, ab wann sie auch die in Zukunft für den Profit einschränken werden. Der Tourismus wandelt langsam die Kultur Balis. Aber die Massen an Touristen beeinflussen nicht nur die Kultur, sondern allgemein das gesamte Leben der Balinesinnen und Balinesen. So verändert sich die balinesische Gesellschaft immer mehr. Vor allem die junge Generation vertritt mittlerweile oftmals westliche Werte, die häufig im Kontrast zu den traditionellen balinesischen Ansichten stehen. Generell ist der westliche Einfluss jedoch nicht per se schlecht, findet Oka.
Es hängt von der Einstellung ab, ob man es positiv oder negativ betrachtet, weißt du? Wenn ich mich mit westlichen Leuten unterhalte, dann erfahre ich dabei auch etwas von ihrer Kultur. Dadurch bekomme ich dann mehr Wissen. Ich lerne mehr über die Menschen aus anderen Ländern. Ich gehöre deshalb nicht direkt zu ihnen, aber ich bin froh, etwas über ihre Kultur, ihre Mentalität zu erfahren.
Die Balinesinnen und Balinesen sehen es positiv, dass sie durch die verschiedenen Nationalitäten und Kulturen der Touristen neue Sichtweisen und Perspektiven erhalten. Das weiß auch Ayu zu schätzen. Die Balinesin hat schulterlange schwarze Haare und trägt eine große schwarz gerahmte Brille. Sie arbeitet im Hotel ihrer Eltern in Kuta. Wir übernachten 3 Nächte dort. Bevor wir zum Strand aufbrechen, unterhalte ich mich mit ihr an der Rezeption.
Der Einfluss der Touristen auf uns ist wirklich groß, weil wir lernen durch sie, wie wir uns international verständigen können. Aber wir lernen auch, wie wir uns international verhalten.
Doch nicht alle empfinden den Einfluss der Touristen immer als positiv. Es gibt auch negative Seiten, findet Fikri. Er arbeitet im Service in einer Strandbar im Turi-Hotspot Canggu. Ich treffe ihn bei einem Spaziergang am Strand.
Maybe not 100% good, but yeah, you know, like sometimes they give us like
Ich denke, es ist gut, aber vielleicht nicht immer 100%. Manchmal geben uns die Touristen Ratschläge über das Leben, wie man überlebt, wie man gute Geschäfte macht, wie man mit Freunden spricht, höflicher ist. Sie teilen viele Erfahrungen mit uns und ich finde das gut. Aber das Schlechte ist, dass sie immer so viel trinken, zu viel und jede Nacht auf eine Party gehen. Ich glaube, das ist das Schlechte dran.
They always like so much drunk too much, go to the party every night. I think just that the bad thing.
Das Verhalten der Partytouristen schreckt viele Balinesinnen und Balinesen ab. Vor allem, wenn sich die betrunkenen Reisenden noch unangemessen aufführen. Und das, obwohl der Alkoholkonsum trotz anderer Regeln in Indonesien extra für Auswärtige toleriert wird. Die kulturellen Unterschiede zwischen den ausländischen Touristen und den Einheimischen sind auf jeden Fall da. Aber färbt das Verhalten der Reiselustigen teilweise vielleicht sogar auf die BalinesInnen ab? Um das herauszufinden, habe ich mit einigen Eingewanderten gesprochen. Zunächst einmal wollte ich wissen, wie sind denn überhaupt die Balinesinnen und Balinesen? Was zeichnet sie aus? Was könnten Touristen überhaupt an ihnen verändern? Darüber habe ich mich unter anderem mit Nina unterhalten. Ihr habt im Laufe der Sendereihe schon mehrfach von ihr gehört. Nina hat hellbraune Haare, die sie zu einem lockeren Pferdeschwanz im Nacken gebunden hat. Sie trägt ein weißes weites Tanktop und helle Jeans-Shorts. Nina kommt ursprünglich aus Deutschland. Vor 8 Jahren ist sie nach Bali ausgewandert. Gemeinsam mit ihrem balinesischen Ehemann Odi hat sie den Concept Store Goodstuff eröffnet. Da sie selbst zum Hinduismus konvertiert ist, ist sie auch ein anerkanntes Mitglied der balinesischen Gemeinschaft und hat die Einheimischen dadurch schon besser kennengelernt.
Was genießt du hier an Bali, hier zu leben?
Oh mein Gott, das ist eine Liste, die wahrscheinlich gar nicht endet. Mal abgesehen von Wetter und Meer und Tauchen. Aber ich glaube, es ist einfach, wie sehr sich Prioritäten im Leben verschieben können. Ich merke einfach, dass mir jetzt ganz, ganz andere Dinge wichtig waren. Also gar keine Materialität mehr oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist was, was man wirklich genießt und einfach ja, merkt, was wirklich wichtig ist. Man lebt irgendwie freier und ungebundener.
Wie würdest du denn hier die Menschen beschreiben? Zum Vergleich vielleicht auch zu Deutschland.
Prinzipiell sind die Balinesen sehr, 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 sehr gastfreundlich. Persönlich, privat auch, würde ich sagen, sehr ehrlich und sehr aufrichtig. Aber wie gesagt, nach der langen Zeit, sie sind genauso normal wie alle anderen Menschen auch. Aber ich würde sagen, schon freundlicher. Und das sind wieder die Prioritäten. Es sind einfach viele Dinge völlig egal, die uns wichtig sind, die aber eigentlich gar nichts zur Sache tun. Also ich glaube, sie haben weniger Sorgen als wir.
Was ist denn den Balinesen zum Beispiel wichtig, worauf wir Deutschen Wert legen?
Ich glaube, das fängt ganz grundlegend an. Also alleine, wenn du unseren Lebensstandard siehst, wie wir leben in Deutschland, die Wohnungen, die Häuser, die Autos, das gibt's hier nicht. Du lebst draußen, du lebst 24 Stunden draußen und wenn du in einem balinesischen wirklich zu Hause, da gibt's eigentlich, da hat's eine Matratze und fertig. Ja, du lebst eigentlich wirklich von der Hand in den Mund. Es gibt nicht Dekoration oder sowas, das gibt's einfach nicht. Also die Leute, wenn sie Geld haben, dann geben sie das auch für Dinge aus, die man wirklich benutzt, die man wirklich braucht.
Die BalinesInnen leben sehr einfach und besitzen wenige Dinge. Was für sie zählt, ist vielmehr das Miteinander, die Gemeinschaft, als irgendwelche Materialität. Doch leider geht genau das durch die Touristen immer mehr verloren. Heike Dehan vom Upcycling-Store Petulia Lam in Amet wohnt schon seit über 13 Jahren auf Bali. Von ihr habt ihr viel in der Sendung 2 gehört. Heike engagiert sich ehrenamtlich dafür, das Müllproblem auf Bali in den Griff zu kriegen. Seit sie 2010 ausgewandert ist, haben die Touristen so einiges verändert im Laufe der Zeit.
Wie die beeinflussen ist mit Handys zum Beispiel, ist ja auch so eine ganz neue Marotte. Heute kann ja kein Zweijähriger mehr ohne ein Handphone überleben. Vor ein paar Jahren waren es halt noch Erwachsene. Aber die sehen halt die Touristen hier ankommen mit den dicken Motorrädern. Mit Handy, mit egal was, wie sie leben, wo sie wohnen und was sie sich alles erlauben können. Die wollen das auch.
Heike findet diesen Wandel nicht gut. Denn viele BalinesInnen verändern sich und ihre Prioritäten dadurch.
Ich sage immer, es ist wie so ein Kind im Supermarkt an der Kasse. Ne? Wenn du in einer Schlange stehst, die wollen auch die Süßigkeiten noch vorher eben mitnehmen. Ja, verstehe ich. Finde ich aber nicht unbedingt gut. Weil das macht sie ja genauso nur zu einfachen Konsummenschen. Und dann wird darüber vergessen, weil dieses Telefon so teuer ist, was man sich kaufen muss, dass es ja, wäre vielleicht besser gewesen, Essen für die Familie zu kaufen.
Die Einfachheit geht auf Bali zunehmend verloren. Die Balinesinnen und Balinesen konsumieren immer mehr. Doch das kann man nicht nur den Touristen zuschreiben. Natürlich ist diese Veränderung auch einfach ein Stück weit Modernisierung und auch Teil der Globalisierung. Das stellen auch die Einheimischen selbst fest. Schmuckverkäufer Gadi aus Lovina.
Heute ist alles anders durch die modernen Technologien. Und auch die Leute. Jeder hat jetzt eine Handynummer. Nicht wie vor 20 Jahren. Wenn man da jemand anrufen wollte, ging man nach Hause. Jetzt kann auch jeder Selfies im Tempel machen und so weiter. Das sind Auswirkungen des Tourismus, aber auch der modernen Technologien.
Vor allem Handys sind auch auf Bali angekommen. Wie bei uns in Deutschland besitzen schon die ganz kleinen Smartphones, auf denen sie spielen oder gemeinsam am Strand Fotos machen. Allein der Besitz der Smartphones beeinflusst die BalinesInnen noch nicht direkt. Aber mit dem Smartphone orientieren sie sich ein Stück weit an den Touristen und deren neuesten Trends und Technologien.
Ich brauche ein Auto, das viel größer und viel schneller als die anderen ist, yeah. Weil ich hoffe, das verwandelt mich. Ich brauche ein Haus, vielleicht ein Boot, aber vor allem nur die schönsten Frauen. Denn neben denen sehe ich größer aus. Ich brauche das Beste, Teuerste und die modernsten Kleider, die es gibt. Seit Hollywood mir suggeriert, dass das die halbe Miete ist, yeah. Ich brauche das neueste Handy seiner Zeit für die Erreichbarkeit, yeah. Denn ich hab Angst vorm Alleinesein. Hey, ich will täglich draußen essen und die Welt bereisen, hey. Ich will mich selber finden, anstatt dich selbst zu bleiben. Ich will auf Party in den angesagten Clubs der Stadt. So zeig ich jedem, der sich lustig macht. Der Neid der Leute ist mein Rückenwind. Ich will so reich und so mächtig werden, dass sie zu mir aufsehen, weil ich dann glücklich bin, hey. Ich mach nur das, was das Fernsehen sagt, yeah. Und die Chance ist hier. Ich will konsumieren. Ich will konsumieren. Kauf mich froh. Ich will konsumieren. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich will konsumieren. Du willst konsumieren. Kauf dich froh, du willst konsumieren. Nimm dir mehr, nimm dir mehr, nimm dir mehr, yeah. Nimm dir mehr, nimm dir mehr. Du willst konsumieren.
Mein Gott, Urlaub anderswo. Meine Bibel ist Amazon. Warum befolge ich jedes Angebot? Arbeite für mein Weltbild. Kaufe viel und genieße wenig, kauf, kauf, kauf um seiner selbst willen. 5 von 7 steh ich an einem Fließband. Sogar wenn ich tot umfalle, hält es nie an. Vielleicht transportiert dann eben dieses Fließband meine Leiche raus in die Welt und zu niemand. Dort ist es spät, na. Defektes Licht flackert am Stripclub. Ihr Private Dance ist auch im Wackelkontakt, nur im Rhythmus. Kapitalismus, leg uns noch ein Lied auf. R&B süßt mich voll, sie auch. Hier kauf, Weed raucht, zieht mich in ein tiefblauen Traum, in dem ich in einem Meer ertrink und ich wach nie daraus auf. Und automatisch fehlt mich ein Band zurück an meinem Platz. Und dort ersetz ich meinen Ersatz.
Ich will konsumieren. Kauf mich froh, ich will konsumieren. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich will konsumieren. Du willst konsumieren. Kauf dich froh, du willst konsumieren. Nimm dir mehr, nimm dir mehr, nimm dir mehr, nimm dir mehr, nimm dir mehr. Du willst konsumieren. Ich mach, was sie machen wollen und stopf mir die Taschen voll. Sei du selbst. Meine kleine Welt ist ein Palast aus Gold. Was für Klassenkampf. Ey, mein schwimmender Linienbusch schippert im Überfluss im Schlaraffenland. Und ich will noch mehr. Noch mehr. Ja, lila Scheine sind das allerbeste Mittel gegen Kopfschmerz. Ich bin Hightech-Mensch und lächel so mit McDo, Coke, Stoned in die iPhone-Cam. Just
do it. In dem Song Konsum singt der deutsche Rapper Disaster über die Auswirkungen, die Materialität und Konsum auf uns haben. Auch auf Bali sind genau das Einflüsse durch die Touristen. Dabei spielt die Nationalität der Reisenden keine Rolle. Denn in großen Mengen konsumieren und anders leben als die Einheimischen, das tun die Touristen aus aller Welt alle. Doch durch wen werden die Balinesinnen und Balinesen denn nun mehr beeinflusst? Durch die westlichen Touristen aus Europa, Australien und Amerika? Oder durch die östlichen Touristen aus China, Japan, Indien oder anderen asiatischen Ländern? Auch hierüber habe ich mit einer Eingewanderten gesprochen, nämlich mit Sophie. Von ihr habt ihr während der Sendereihe auch schon öfter gehört. Sie betreibt mit ihrem Mann Vayan ein kleines Homestay direkt am Strand in Amed. In diesem Homestay, dem Pelangi Beach Resort, verbringen wir 4 Nächte. Das bunt bemalte Hostel ist sehr offen gestaltet und jedes Zimmer besitzt einen kleinen Balkon mit Blick auf den nur 100 Meter entfernten Strand. Über eine kleine Treppe gelangt man direkt in die Küche, die lediglich überdacht ist. Türen gibt es hier keine. Als wir ankommen, begrüßt uns Sophie direkt auf Englisch. Sie ist circa Ende 30, hat lockige hellblonde Haare und große Tattoos auf den Oberarmen. Als wir erzählen, dass wir aus Deutschland kommen, switcht sie von Englisch auf Deutsch.
Würdest du sagen, dass allgemein die westliche Kultur, also einerseits eben die Leute, die jetzt hier ihre Restaurants aufmachen oder Hotels, aber auch die westlichen Touristen, dass sie einen Einfluss auf die balinesische Kultur hier haben?
Ich denke schon, dass da ein Einfluss, dass es einen gibt. Aber ich denke nicht, dass es der stärkste ist oder der einzige Grund, warum sich die Balinesen vielleicht auch ein wenig verändert haben. Es gibt auch viel lokalen Tourismus, das wurde sehr gefördert während dem Covid. Und jetzt diese Westler, das ist schon okay. Und die Balinesen sind auch sehr stark im Kopieren oder selber etwas anzubieten. Also ich denke, das ist eher positiv. Ja.
Was genau ist denn positiv dran? Also was können sich vielleicht die Balinesen auch noch abschauen oder lernen davon?
Abschauen, lernen, was gibt es für Angebote, was sind internationale Trends? Ich meine, es ist ein internationaler Pop, es werden Kleider produziert, es gibt Tourismus. Ja, das hilft ihnen vielleicht zu lernen, zu wirtschaften auf einer internationalen Ebene. Ja.
Würdest du sagen, dass vielleicht dadurch ein bisschen die Einfachheit der balinesischen Kultur verloren geht?
Die Balinesen, was auch immer sie irgendwie machen oder Geschäften, sie bleiben Balinesen. Also sie haben wirklich manchmal wie ein Doppelleben.
Mhm. Würdest du sagen, dass auch so die östlichen Kulturen, also ich habe schon gehört, dass viele Inder auch und viele Chinesen nach Bali kommen, dass sie auch irgendwie einen Einfluss so ein bisschen auf die Kultur haben und aus ihren Ländern was mitbringen?
Ich denke, allgemein hat Bali oder Indonesien mehr Einfluss von asiatischen Ländern wie Indien, ganz klar. Also jetzt auch Bali, die lieben die Indien, die indische Kultur, sie schauen sich indische Soaps an. Also, ja, also ganz krassen Einfluss von Indien, Korea, also Südkorea und das Westliche eher weniger. Sie schauen sich vielleicht ab für ein Business, aber sie sind viel mehr in den asiatischen Medien.
Was sind denn da genau Sachen, die Sie sich davon so aneignen oder die Sie genau daran reizen?
Jetzt allgemein fürs private Leben denke ich so sicher die Musik, Kultur, dann auch all diese neuen Trends für die jungen Kids, so die Klamotten, der Style, die Bands, das ist alles asiatisch.
Die östlichen Touristen wirken laut Sophie auf die Balinesinnen und Balinesen also stärker ein als die westlichen Reisenden. Doch das beziehe sich lediglich auf alltägliche Dinge wie Kleidung, Musik, Filme oder Spiele. Es sind alles Einflüsse, die Äußerlichkeiten und Interessen umfassen. Blickt man aber vielmehr auf Ansichten, Werte und gesellschaftliche Regeln, so werden die BalinesInnen in diesem Bereich vielmehr von der anderen Seite beeinflusst.
Western, for sure, 100%.
Aus Rias Sicht haben die westlichen Touristen eindeutig den größeren Einfluss auf die BalinesInnen. Sie arbeitet in einem westlich geprägten Café mit internationalem Essen und hat daher täglich Kontakt zu vielen westlichen KundInnen aus aller Welt. Doch warum die Touristen nicht der einzige Grund sind, weshalb westliche Werte und Ansichten immer mehr auf die balinesische Gesellschaft einwirken, dazu das nächste Mal mehr. Dass die Touristen auf jeden Fall einen Einfluss auf Balis Müllproblem, die Natur und die Reisfelder und auch auf die Kultur haben, wie ihr heute gehört habt, das ist eindeutig. Wie lange das aber noch gut gehen kann oder ob irgendwann kein Tourismus mehr auf Bali möglich sein wird, das erfahrt ihr ebenfalls das nächste Mal im letzten Teil der Sendereihe Paradies Bali – Zerstört der Massentourismus die Insel? Damit verabschiede ich mich von euch. An den Reglern saß Christian Schubert, Redaktion Ulrich Hägele. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf der Homepage der UB. Falls ihr außerdem mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch auch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lea Jansky. Vielen Dank fürs Zuhören. Der fünfte und letzte Teil folgt bald. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.